Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass Vero da ist. Hallo Vero.
Hallo.
Wir haben lange nichts von uns hören lassen oder ein bisschen länger mal wieder nichts von uns hören lassen. Und deshalb melden wir uns ein bisschen mit einer besonderen Folge bei euch. Und zwar einer AMA-Folge, einer sogenannten Ask Me Anything. Das heißt, ihr durftet vorher bei Instagram einreichen, was ihr von uns gerne...
Aua, ist ja bei uns, ne?
Aua, Ask Us Anything. Genau, eine Aua-Folge.
Vielleicht wird es auch eine Aua-Folge für einige.
Ja, wir wollen jetzt aber nicht so viel spoilern.
Okay.
Und ich wollte noch sagen, dass wir eine No-Cut-Folge machen,
ja,
die ich nicht schneide. Achtung, Achtung! Irgendwas war mit, ach so, ihr konntet die Fragen einreichen bei Instagram, ihr habt auch fleißig gefragt. Und wir fangen an mit den Komplimenten, die ihr uns geschickt habt, weil über die freuen wir uns ja immer besonders.
Am meisten.
Am meisten könnte man auch sagen, danke für diese Korrektur.
Nee, das war nicht Korrektur. Korrekt ich gemeint. Ich klugscheiße ja nicht den ganzen Tag, ne?
Also, nämlich hatte hier jemand keine Frage, sondern hat geschrieben, sie mag unseren Podcast sehr gerne. Und eine andere hat geschrieben, es ist einfach schön, uns wieder zu hören. Eine hat geschrieben, es sind vor allem Frauen, merke ich gerade. Ich bin auf euren nächsten Beitrag gespannt. Dann wiederum eine andere Hörerin hat geschrieben, ich finde euren Podcast klasse und mag sehr, wie ihr beiden interagiert. Und zwei Fragen gehen so ein bisschen in die Richtung, wie geht es euch? Wird es weiterhin neue Folgen geben und schafft ihr es in Zukunft wieder öfter? Und da müssen wir jetzt gleich mal so einen kleinen Downer loswerden. Also vor allem ich, Katha, muss euch leider sagen, dass ich, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Und ich kann noch nicht mal das Weinen rausschneiden, weil ich gesagt habe, ich schneide nicht.
Wir haben gesagt, wir schneiden nicht.
Ja, ich muss leider das Gehirnerschütterungsprojekt verlassen, weil ich aus persönlichen und familiären Gründen beruflich sehr viel kürzer treten muss und das deshalb einfach nicht mehr schaffe, obwohl mir das Projekt so sehr am Herzen liegt und ich auch, jetzt inzwischen, mein Gott, wir sind schon so viele Jahre dabei.
Krass, ne? Das habe ich heute auch nochmal gedacht.
Fast 4 Jahre.
Ja.
Es ist her, dass wir angefangen haben, so die ersten Folgen aufzunehmen und uns zu finden und es fällt mir unheimlich schwer, aber es ist einfach im Moment nicht anders möglich und deshalb wird das hier vorerst unsere letzte gemeinsame Folge sein. Ja, Vero weiß es schon ein bisschen länger, deshalb bricht sie jetzt nicht plötzlich in Tränen aus.
Genau, ich konnte meine Tränen schon trocknen und meinen Schock verwinden und so weiter. Ich bin aber bestimmt nicht so abgebrüht, wie sie jetzt rüberkommt. Nein, und es hat sich ja auch angekündigt. Also wir wissen ja über unsere privaten Situationen Bescheid. Und deswegen hat mich das jetzt auch nicht aus den Socken gehauen insgesamt, sondern ich weiß ja sozusagen, wie deine Zeit aufgeteilt ist und es ist absolut nachvollziehbar. Also und ich finde die Entscheidung auch richtig. Ich finde das gut, dass du das machst. Weil, ja, wirklich, weil ich finde das gerade, deswegen fand ich auch die Frage schön hier von jemandem, wie geht es euch?
Mhm.
Ja, weil man kann unmöglich einen Podcast über seelische Gesundheit machen und damit so über seine eigenen Grenzen hinauswalzen, dass es einem dann eben nicht mehr gut geht.
Und das stimmt.
Ja, und im Leben ist es natürlich nicht immer so, dass man 100% in seine Projekte und Arbeit stecken kann, sondern es gibt eben auch andere Verpflichtungen, die dann auch mal priorisiert werden müssen.
Ja, genau. Das solltet ihr euch auch hinter die Ohren schreiben. Selbstfürsorge ist ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Und dann nehme ich mir ein Beispiel an dem, was Vero mir so die letzten Jahre alles mal erzählt hat, an klugen Ratschlägen.
Gut, dass ich das immer nur anderen erzähle.
Ja, weil Vero möchte nicht aufhören. Das ist die gute Nachricht.
Genau, für mich gilt das nämlich alles nicht. Ich habe unendliche Kräfte.
Superwoman.
Nee, das ist gar nicht so. Aber ich habe halt, ja, momentan halt, kann ich meine Zeit halt anders einteilen. Und deswegen bin ich mal so naseweiß und behaupte, weil mir auch dieses Projekt eben so übertrieben am Herzen liegt, ich kann es einfach nicht sterben lassen. Es geht einfach nicht.
Nein, es geht auch nicht.
Ja, also es ist jetzt nicht die pure Langeweile, die mich dahin treibt, sondern schon eher, vielleicht sozusagen ein bisschen der größenwahnsinnige Entschluss, das wird sich doch erledigen lassen irgendwie. Und ich weiß auch noch nicht, in welcher Frequenz, in welcher Form und ja, wie ich das machen werde einfach so richtig, weil wie hier auch geschrieben wurde, die Interaktion. Ja, ich bin schon auch in verschiedene sehr starke Persönlichkeitsanteile aufspaltbar, aber so sehr, dass ich jetzt mit mir selber Fragen stelle, ich glaube nicht. Und deswegen muss man mal gucken. Ich denke, ich werde dann mir eher viele Gäste einladen und genau so versuchen, dass es sozusagen abwechslungsreich bleibt. Genau, aber irgendwie.
Ja. Und sonst lange Monologe halten. Das kannst du auch manchmal.
Das kann ich auch. Ich weiß nicht, wie toll Leute das finden. Das ist so ein bisschen mein Problem. Aber ich würde auch darauf setzen, dass ihr da draußen vielleicht einfach mehr mitmacht. Ja. Das war eigentlich so die Idee, dass halt sozusagen ich, ihr habt jetzt 4 Jahre lang erlebt, was Katha so macht. Jetzt hängt euch
das
rein, Leute.
Auch.
Jetzt hängt euch rein. Das müssen wir jetzt ausgleichen. So.
Ja.
Und deswegen denke ich, dass dass ich viel mit Fragen machen werde und versuche, das sozusagen so abwechslungsreich genug zu gestalten.
Ja. Eine Hörerin hast du auf jeden Fall. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ja, bin schon sehr, sehr gespannt darauf.
Mega gut. Ich mach's
auch wie nur, das dann klingt.
Ich mache es auch nur für dich.
Ich weiß, ich werde mich sehr freuen auf jeden Fall über das, was ich da höre, weil das war immer sehr, also ne, ich habe mich immer sehr amüsiert, auch wenn wir über ernstere Themen gesprochen haben. Und das wird bestimmt so bleiben.
Ja, ich hoffe das. Und du kannst ja auch weiterhin Fragen stellen.
Da Vero auch sehr schlecht im Schneiden ist, wird sie bestimmt auch alle Versprecher und Lacher drin lassen.
Mega. Das wird klasse, Leute. Auch ganz ehrlich, die Audioqualität wird wirklich durch die Decke gehen, nehme ich an.
Ja.
Genau. Aber gut, wir müssen halt damit arbeiten, was wir jetzt haben, Leute.
Ja, ihr macht das Beste draus. Und vielleicht darf ich ja auch so einmal im Jahr oder so dein Gast sein.
Ja, sehr gerne.
Und dann wieder vorbeischauen und irgendwie,
genau,
weiß ich nicht, was erzählen oder kluge Fragen stellen. Das gucken wir dann mal.
Genau. Und auch, wenn Interaktion gefragt ist, kannst du ja auch mitmachen.
Ja, voll geil. Genau. Ich bleibe natürlich ja auch Followerin von Gehirnerschütterung, werde das alles sehr eng verfolgen. Genau. Aber weil wir euch zum Abschied nochmal eine AMA-Folge schenken wollten, haben wir eben diesen Frageaufruf gestartet, bei dem nicht nur die Fragen eingegangen sind, wann macht ihr denn weiter und wie viel Folgen und bla 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 und wie geht's euch, danke dafür, sondern auch andere Fragen und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, sondern auch noch heute in der Folge beantworten. Das sind wie immer sehr viele schöne und bunte Fragen geworden.
Genau.
Und jetzt suche ich gerade nach der ersten schönen Frage und die ist gleich an dich gerichtet, Vero.
Mhm.
Wie sehr beeinflusst der Beruf als Psychotherapeutin dein Privatleben?
Ja, also das ist eine sehr schwere Frage und früher hätte ich immer gesagt, gar nichts, ist genauso ein Beruf wie jeder andere. Aber auch wie vielleicht ein Lehrer oder eine Ärztin oder sonst wer von seinem Beruf beeinflusst ist, bin ich das natürlich auch. Ich habe auch neulich, hat eine Freundin, ich weiß noch nicht mal, ob die Freundin um Rat gefragt hat, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, da kannst du ja mal reinspüren und habe währenddessen schon Lachkrampf gekriegt und mich direkt entschuldigt, sorry, das war wirklich der Therapeutinnenspruch schlechthin. Deswegen, insofern beeinflusst das zum Beispiel auch mein Privatleben, dass ich manchmal halt so Therapeutenfragen raushaue.
Ja, man kann diesen Blick, diesen Therapeutinnenblick wahrscheinlich auch nicht abschalten so gut, oder?
Ja, doch, das eigentlich schon, weil das ist ja auch häufig die größte Unterstellung, analysierst du mich gerade oder so, ne?
Ja, ja.
Und das wäre ja so ein Therapeutinnenblick zum Beispiel. Und da muss ich sagen, das mache ich gar nicht in meiner Freizeit, weil einfach, und das ist halt so ein bisschen, das vergleiche ich gerne so mit Zahnärzten, da würde man ja auch nicht glauben, wenn man lächelt, dass die dann anfangen, so 3 OB, 4 OB, 5 fehlt, 6, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Schwachsinn.
Oder sieht aber auch einen Schatten auf der...
Ja, ne? Genau. Oder sagt sich, den könnte man mal weißer machen oder sonst irgendwie was. Ich behaupte,
doch, glaube
ich hoffe,
dass sie das machen.
Ja, ich hoffe, dass Zahnärzte das nicht machen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich meinen Job so anstrengend finde, dass ich ihn gar nicht in meiner Freizeit mache. Also wenn mir jetzt einer, was weiß ich, seine Biografie erzählt, dann ein Therapiemodell erstellen zum Beispiel, ist wirklich harte Arbeit. Das ist anstrengend, da brauche ich mega viel Grips für.
Mhm.
Und ich wüsste gar nicht, warum ich das in meiner Freizeit, also so intuitiv ist das nicht, dass man das so nebenbei laufen lässt quasi.
Das schaffen nur die Küchenpsychologinnen.
Ja, genau. Also da, wenn man das hobbymäßig macht, weiß ich nicht. Also vielleicht muss man mehr Bock drauf haben.
Mhm.
Ich wüsste halt auch gar nicht, warum. So, ne? Weil ich mache das ja, wenn...
Das ist halt spannend.
Ja, auch, ja.
mal so vielleicht.
Offenbar finde ich Menschen gar nicht so spannend. Nee, also tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie jemanden irgendwo treffe auf irgendeiner Veranstaltung oder sonst was und der erzählt mir da was, dann höre ich einfach nur zu. Und wenn der jetzt den Auftrag hätte, könntest du mal herausfinden, warum ich mich deswegen vielleicht so und so verhalte, dann könnte ich das tun. Aber ich fände das wirklich sehr anstrengend und ich würde das auch nur mit dem Ziel machen, dass ich dann irgendwas daraus erwächst, halt eine Behandlung zum Beispiel. Also was ich zum Beispiel auch durch die Psychotherapiereform 2017 muss ich verschiedene Leistungen auch anbieten und unter anderem soll ich auch probatorische Sitzungen anbieten als niedergelassene Therapeutin. Das bedeutet, dass man nur die Diagnostik mit jemandem macht und da versuche ich mich auch so gut wie möglich drum zu drücken, ehrlich gesagt, weil selbst in meiner Arbeit als Therapeutin fände ich das so unbefriedigend, wenn ich da ein Modell erstelle und mir diese ganze Mühe mache, um dann nicht loszulegen. Also das ist so, als würde ich beim Streichen alles abkleben, alles vorbereiten und so weiter und dann halt weggehen. So, das ist doch beknackt. Da kommt ja der beste Teil, wo man halt sozusagen die Früchte der Arbeit erntet und da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und deswegen, also ich finde das schon sehr anstrengend, deswegen so rumanalysieren oder so würde ich gar nicht. Dann ist so ein bisschen das auch noch ein Klischee, ja, die therapieren sich alle selber. Das kann man natürlich nicht, weil man natürlich die Sicht von außen braucht. Deswegen geht man ja zu jemandem, der sich auskennt quasi. Aber heutzutage würde ich das schon noch mal ein bisschen relativieren, weil ich natürlich schon Dinge lerne und sehr verinnerlicht habe, die auch zu meiner Seele, also die auch zu meiner persönlichen seelischen Gesundheit beitragen. Also wenn ich mich mies fühle und mich in Embryonalhaltung ins Bett legen möchte, dann mache ich das vielleicht ja einen halben Tag, wenn es ganz schlecht läuft. Gut, es geht jetzt aus sozusagen Gründen nicht mehr, aber würde ich das vielleicht auch nochmal einen Tag schaffen. Aber spätestens dann würde ich wissen, das ist der Einstieg in eine Abwärtsspirale und würde sofort loslegen. Und so gibt es natürlich verschiedene Dinge. Also ich kann ja auch nicht total heuchlerisch in der Praxis dauernd Leuten sagen, machen Sie mal dies, machen Sie mal das, das ist gesund und dieses gesund. Und dann mache ich das alles so. Und dann mache ich das alles selber in meinem Leben nicht. Ne? Deswegen, insofern könnte man sagen, da ich mentale Gesundheit trainiere, trainiere ich meine automatisch mit in manchen Fällen. Ja, genau. Ja. Das würde ich vielleicht auch noch sagen, ist ein Einfluss von dem Job auf mich in meinem Privatleben. Und ich habe teilweise sehr intensive Betreuungen, die auch über die normalen Arbeitszeiten hinausgehen. Und da könnte man natürlich auch sagen, dass das mein Privatleben beeinflusst. Hat aber jeder, der irgendwie Akutdienste hat oder Notdienste oder so. Und da muss man eben gucken, inwieweit, ja, da, also ich spreche das dann mit meinen Angehörigen ab, ob das soweit okay für die ist. Ich gucke bei mir immer sehr genau hin, ob das okay für mich ist. Und dann muss man eben schauen, dass das in einem Rahmen ist, den man gut leisten kann. Und das mache ich aber auch. Aber das kommt schon vor, dass ich dann in eine Starre falle und Leuten, die bei mir am Tisch sitzen, sagen muss, ich muss kurz arbeiten. Und dann bin ich 10 Minuten draußen, mache irgendwie was und dann bin ich wieder dabei.
Mhm.
Also das ist ja auch eine Beeinflussung.
Auf jeden Fall, ja, ja, klar.
Ja. Ich würde sagen, sonst nichts.
Ja. Eine andere Frage, die eingegangen ist, betrifft auch so ein bisschen deinen Beruf, aber also eher angrenzende Gebiete sozusagen. Und zwar fragt jemand danach, was du jemandem rätst, der überlegt, Heilpraktikerpsychologie.
Heilpraktiker für Psychotherapie.
Ja, für Psychotherapie, so heißt es. Ja. Zusätzlich zur Coaching-Ausbildung zu machen. Das ist ja.
Da würde ich erstmal raten, wenn, hol dir das doch bei Groupon. Nee.
Groupon.
Ja, also das hat da mich mal eine Weile Patienten immer drauf angesprochen, dass man ja auch den kleinen Heilpraktiker bei Groupon jetzt im Angebot bekommt.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich kein Spaß. Leider war, also oder leider, was heißt, das ist wirklich so gewesen.
Ja.
Das ist jetzt die spaßhafte Ebene. Ja, so kann ich die Frage natürlich nicht beantworten. Das kommt drauf an, was
man machen will.
Derjenige vorhat. Genau. Ja. Also wenn man sich in eigener niedergelassener Praxis selbstständig machen möchte, dann ist das die Voraussetzung. Ich brauche halt eine Heilerlaubnis und die kann ich darüber erlangen. Das ist so. Und dann kommt es immer drauf an. Ich würde, also ich sag mal so, diesen kleinen Heilpraktiker zu machen oder diesen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das kann jeder machen im Grunde. Aber und das, ich glaube, dass das allein nicht dabei hilft, einen guten Job zu machen. So. sondern ich glaube, um einen guten Job zu machen, muss man gut ausgebildet sein. Und deswegen, Coaching-Ausbildung ist ein weites Feld. Da weiß ich nicht sozusagen, was hat derjenige jetzt wie gelernt? Was will er denn für eine Dienstleistung anbieten? Weil für Beratung brauche ich das jetzt nicht unbedingt, ne? Dann brauche ich keinen Heilpraktiker für Psychotherapie. Und wenn ich aber sozusagen in Richtung gesundheitliche Beratung gehen will und so weiter, kann das Sinn machen. Genau, und da würde ich dann aber schauen, dass sozusagen das Ausbildungsportfolio, also die Leistungen, die die Person anbieten kann, dass die breit aufgestellt sind, dass die seriös sind. Und ja, also ich würde vorschlagen, also den ICD sollte man schon auswendig kennen. Und man sollte leitliniengerechte Behandlungen kennen, auch wenn man sie vielleicht nicht durchführen will, um gegebenenfalls darauf hinzuweisen. Das finde ich immer, es wäre eine gute Grundlage und dann kann eigentlich jeder in dem Bereich mitmachen. Genau, weil, also ich sag mal, Bedarf ist da, ne?
Auch eine Frage zu deinem Beruf ist, kann eine Person mit Borderline-Persönlichkeitsstörung jemals in Klammern gute Psychotherapeutin werden?
Ja, auf jeden Fall.
Warum nicht, ne?
Genau, die Frage lautet eher, warum sollte sie eher das nicht? Das ist die eine Sache. Und ich glaube sogar, also man kommt selten mit einer ausgeprägten Borderline-Störung, kommt man selten um eine eigene gute Therapie drumherum. Das heißt, jemand hat schon mal selber die Erfahrung gemacht, wie das ist, Dinge beigebracht zu bekommen, die man dringend braucht. So. Und als nächstes würde ich auch behaupten, ist jetzt immer ein bisschen schlimm mit so Pauschalisierungen und so weiter, ne? Ihr versteht hoffentlich, was ich meine, aber viele Patienten, die eine Borderline-Störung haben, sind sehr, sehr sensitiv und sehr sensibel für Schwingungen und Stimmungen und wie es anderen Menschen geht, ist auch häufig verknüpft mit einem ganz, ganz stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich sage mal so, das sind alles sehr gute Eigenschaften, die man in dem Job gut gebrauchen kann. Deswegen, also ich finde, also ehrlich gesagt, überhaupt keine Diagnose spricht dagegen, irgendwie einen bestimmten Beruf zu haben oder so.
Ja.
Deswegen, also das ist ein Klischee, dass Menschen, die selber erkrankt sind, nicht im therapeutischen Bereich arbeiten könnten. Wäre ja merkwürdig, ne? Dann sind wir ja eine ganz komische ausgewählte Gruppe, die überhaupt nicht dem gesellschaftlichen Durchschnitt entspricht. Jeder Vierte erkrankt innerhalb eines Jahres an einer psychischen Erkrankung. Also dann wären ja Psychotherapeuten, ja, also wäre ja komisch, wenn die nicht selber betroffen wären. Bei der hohen Verteilung von Erkrankungen. Und deswegen auf jeden Fall kann jemand mit einer Borderline-Erkrankung sehr gut Psychotherapeut werden und auch sehr gut jeden anderen Beruf ausüben.
Und man kann es auch mit Ängsten zum Beispiel, wie ihr ja wisst, wenn ihr alle Folgen gehört habt, die wir so bisher gemacht haben. Eine Frage richtet sich auch an Ängste. Wie geht ihr, oder dreht sich um Ängste, wie geht ihr mit generalisierten Ängsten um, die ihr bereits erwähnt hattet im Alltag? Manchmal lähmen mich diese Ängste im Alltag, schreibt die Person noch dazu. Also wie gehen wir damit um? Ja, ich würde sagen, verdrängen, ne, ist klar.
Genau, saufen geht auch immer gut, ist sehr anxiolytisch, Alkohol. Nein, natürlich nicht. Also akut muss man natürlich irgendwie damit umgehen. Das wird die Person ja auch selber machen, ne? Das heißt, man muss dann irgendwie in den sauren Apfel beißen und irgendwie weiter rumfunktionieren. Langfristig würde ich gerade bei generalisierten Ängsten eine spezifische Psychotherapie empfehlen. Also eine richtige Diagnose muss jemand stellen und er muss auch wissen, wie die leitliniengerechte Behandlung aussieht. Und die beinhaltet zum Beispiel bestimmte Entspannungsverfahren gegen diese angespannte Muskulatur und so weiter. Die beinhaltet auch, kann auch Exposition beinhalten, sich mit den Ängsten auseinandersetzen. Also jetzt im privaten Bereich, also wenn es mich persönlich betrifft, ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich sehr stark unter generalisierten Ängsten gelitten habe. Das war nämlich, ich glaube, das habe ich in der Folge aber erzählt auch, ne?
Ja, das haben wir in der Folge auch besprochen.
Genau, und da hatte ich eben Angst, dass ich als Witwe mit sehr vielen Kindern zurückbleibe. Und das habe ich dann exponiert. Ich habe tatsächlich ganz viele Reportagen dann angeschaut, wo Menschen einen Familienteil verlieren und dann eben sich weiter durchs Leben schlagen und habe dabei sehr, sehr, sehr viel geweint und geschwitzt. Und das ist auch meine Empfehlung an euch da draußen. Viel
Schwitzt es alles aus.
Genau, viel weinen und schwitzen. Nein, aber die Konfrontation ist wirklich sehr, sehr wirksam und führt extrem zur Linderung. Und deswegen würde ich euch allen empfehlen, an eine Stelle sich zu wenden, wo Leute sich genau mit diesem Verfahren gut auskennen und ihr das dann eben angeleitet bekommt.
Genau. Also das, was ich zu Anfang gesagt habe, war natürlich absoluter Quatsch, so was wir gesagt haben. Genau das Gegenteil ist natürlich das Richtige. Also eben nicht verdrängen und nicht mit Alkohol ertränken, weil genau das führt dazu, dass es schlimmer wird, leider.
Ja.
Sonst schön wäre es sonst.
Genau.
Dann fragt uns auch noch jemand, also ich finde das immer süß, wie also vor allem dich, alle Leute immer so für die absolute Expertin für alle
in
Fragen
allem
des Lebens halten. Und das finde, also ich freue mich natürlich auch drüber. Eine fragt, Streit in Beziehung, wie schafft man eine gute Kommunikation?
Ja, da fragt er wirklich die Richtige. Genau, bei solchen Sachen, das ist wirklich immer so, weil Leute natürlich qua meines Berufes, das ist vielleicht auch eine Beeinflussung meines Privatlebens, die denken natürlich, dass ich mich im Allem immer mega gut verhalte. Und ich beobachte mich natürlich, wie ich so dilettantisch durch mein Leben stolpere und denke mir immer so, Leute, ihr fragt wirklich die Falsche. Deswegen, fragt mal meinen Partner, wie gut man kommuniziert in Streitsituationen. Ja,
aber also, du weißt halt, wie es theoretisch
geht. Genau, die Theorie habe ich drauf. Das muss man anerkennen, was es eigentlich noch schlimmer macht, aber gut. ja, also wenn das pauschal gefragt ist, also ich würde auch da mir genau anschauen, was sind denn die Konflikte, worum geht es? Weil manchmal sind es auch einfach logistische Sachen, wenn zum Beispiel die Arbeit im Haushalt unterschiedlich verteilt ist, dann muss man da auch gucken, kann man das anders machen? Ist zum Beispiel Care-Arbeit unterrepräsentiert sozusagen in dem, wer jetzt hier was leistet? So, da muss man auch mal sich so ganz konkret Dinge angucken. Aber wenn es jetzt um die Kommunikation geht, ist es eigentlich wurscht, was man diskutiert. Es wäre immer gut, wenn man so ein paar Regeln einhält. Und das ist gut, wenn man konkret bei der zu besprechenden Sache bleibt. Oft haben wir dann die Tendenz, ja, und früher hast du auch schon immer das und das gemacht.
Olle Kamellen hervorholen, genau.
Genau, das ist richtig ungünstig. Und wie ich es jetzt auch gerade vorgemacht habe, alles und immer, also so diese absoluten Wörter haben eigentlich auch in einer guten Streitkommunikation möglichst nichts zu suchen. Und das ist immer so ganz witzig, weil man selber denkt, ja, du machst das immer so und so, ist ja nicht so schlimm, ja, ist ja klar, dass ich nicht immer meine. Bei der Person, die das aber gesagt bekommt, ist das ein großer Unterschied, ob ich sage, mir ist schon häufig aufgefallen, dass... Oder du machst immer. Das ist ein Unterschied. Deswegen, auch wenn es einem wie eine Kleinigkeit vorkommt, ist das sinnvoll, sich da drin zu trainieren, das anders auszusprechen einfach. Und dann ist, also was mir meistens auffällt an ungünstigen Paarkommunikationen, ist, dass die Gefühle nicht benannt werden. Also immer, wenn ich frage, ja, was hat denn die Situation aber mit Ihnen gemacht? Was war denn das Gefühl? Ist meistens, ja, da bin ich genervt. Ja, Leute, genervt. Das ist wirklich so ein maskierter Name für alle Gefühle, die es irgendwie gibt. Es hat mich traurig gemacht, ich habe mich hilflos gefühlt. Genervt an sich kann ja auch in gesteigerter Form, kann ja auch sein, dass man wütend war, aber dann sollte man auch Wut benennen und nicht so die kleine Schwester quasi davon. Und deswegen, das ist ganz günstig, sich in den Momenten klar zu werden, was hat man genau für ein Gefühl. Und super wäre, wenn man das dann noch in einem Ich-Satz formuliert kommuniziert. Also das ist immer so, da komme ich mir auch schon inzwischen super albern vor. Ist schon eine Ich-Botschaft. Ich komme mir albern vor, Freunde.
Ich komme mir albern vor, wenn ich sage, dass ich mich hilflos fühle.
Nee, ich komme mir albern vor, wenn ich immer wieder sage den Leuten, Ich-Botschaft plus Gefühl.
Ja.
Aber das ist wirklich ein Game-Changer. Wenn man das mal sagt, ich kann halt sagen, du hilfst mir nie im Haushalt, du Schwein, und lässt mich hier allein und du bist ignorant. Immer bist du ignorant. Oder ich kann sagen, ich fühle mich so hilflos, wenn ich diese Flut an Sachen hier sehe.
Und alleingelassen.
Ja,
oder ist das auch schon wieder ein Vorwurf?
Nee, ich fühle mich alleingelassen, kann man auch sagen. Und man kann auch sagen, weil oft sind das zum Beispiel so unterschiedliche Hygienevorstellungen. Der eine sagt, ja, ist doch egal, wenn der Staub liegt. Ja, darum geht's aber nicht. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir eine Skala machen, wie unegal sind Staubflocken in der Ecke, sondern es geht darum, mir geht's damit schlecht und das müsste ausreichen einfach. Und deswegen, also da kann ich nur raten, diese Kommunikationsregeln gemeinsam zu besprechen, sich da gegenseitig dran zu erinnern. Dann ist es auch immer gut, manchmal ist es auch gut, das in einem öffentlichen Rahmen zu machen. Also deswegen rate ich auch immer gerne Leuten, mal essen zu gehen, weil da brüllt man natürlich nicht irgendwie und knallt das Besteck auf den Tisch und so weiter, sondern man bleibt halt sitzen und ist ein bisschen mehr in dieser Monitoring-Pose, dass man sich mal beobachtet, wie bin ich gerade. Mhm. Das kann man machen. Dann Pausen in diesen Gesprächen einführen, ist auch immer ganz wichtig. Oft wollen Leute das bis zum Erbrechen dann ausdiskutieren. Wenn die Emotionalität aber schon viel zu hoch ist, da wäre halt gut zu vereinbaren. Man kann gerne Pausen machen. Was auch immer günstig ist, sich einfach Hilfe holen dabei.
Ja.
Also es ist absolut keine Schande. Oft ist Paartherapie eine teure Angelegenheit, aber es gibt auch von der Caritas zum Beispiel gute Angebote und da verweise ich ganz viele Leute drauf. Und das ist einfach gut, sich das zu gönnen. Also viele haben dann auch immer so den Eindruck, ja gut, das ist ja der Anfang vom Ende. Mhm. Dann haben wir ja so amtlich, dass wir eine Versagerbeziehung haben hier oder sowas. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das total klug, sich da dran zu... Also
total. Ich finde es sowieso immer klug, sich Hilfe zu
oder?
Suchen.
Oder? Ja.
Immer.
Weil
das sollte
ja
immer
so
belohnt
viel.
Werden.
Ja. Und es ist ja auch was, was man sich gönnt.
So.
Ja, genau. Ja. Man gönnt sich das, ja. Total. Also wir rennen ja auch alle naselang zur Kosmetik oder zur Massage. Da sagen wir auch nicht, wir haben versagt, wir sind hässlich oder so. Ne?
Ja. Naja. Weiß ich nicht.
Ja, weiß man
oder
auch nicht.
Oder fragst du jetzt die Falsche.
Ja, genau. Ja.
Ja, das waren nochmal gute Tipps auf jeden Fall. Ich kann das auch nicht oft genug hören. Ne? Man denkt ja immer, man hat es ja alles schon erzählt, aber man kann es nicht oft genug hören. Ich finde es gut, dass du es nochmal so schön zusammengefasst hast. Es gibt noch zwei Wünsche für Folgen, die du dann, Vero,
das muss ich dann
abarbeiten,
ne?
Musst.
Oh.
Und zwar eine Folge über weiblichen Autismus in Anführungsstrichen, beziehungsweise Spätdiagnosen bei ASS, also Autismus-Spektrum-Störung und so weiter. Hintergrund ist da, dass es natürlich oft, also es ist ja, habe ich gerade ein Buch drüber gelesen, Die Autistinnen von Clara Törnwall.
Ja.
Das ist eine erwachsene Frau, die im Erwachsenenalter eben die ASS-Diagnose, wobei ich glaube, bei ihr hieß es noch Asperger, es ist ja gerade so im Umbruch, die Bezeichnung, die Diagnose im Erwachsenenalter bekommen hat und darüber ein Buch geschrieben hat, nämlich auch, wie, lange hat man ja gedacht, dass es halt eben bei Frauen das gar nicht vorkommt, Autismus, das haben eigentlich quasi nur Männer. Und auch da ist natürlich wieder so der Grund, dass halt Männer als Beispiele dienten und als, ne, so, dann hat man das halt an den Männern ausgerichtet, die Diagnose und die Diagnostik und die Beschreibung und so. Und tatsächlich ist das alles Humbug. Natürlich gibt es Frauen, die ASS haben oder ähnliche Dinge. Nur weiß man das nicht. Und das ist ein super, also Autismus haben wir da tatsächlich schon sehr lange auf der Liste stehen. Und das könnte man auch sehr schön mit einem Gast machen. Vielleicht klappt das ja auch demnächst.
Genau. Das ist nämlich tatsächlich so, dass ich mich damit gar nicht gut auskenne. Ich habe darüber wenig gelernt in meiner Ausbildung und habe auch in meiner praktischen Arbeit da wenige Berührungspunkte. Ich kenne aber Leute gut, die ihre gesamte Ausbildung darauf ausgerichtet haben und die in dem Gebiet ganz, ganz viel Erfahrung haben. Und da würde ich mir von wohl jemanden hier einladen wollen, damit ich nicht so alleine bin.
Ja, sehr schön. Genau, ich kann so in der Zwischenzeit das Buch Die Autistinnen auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt nur eine persönliche Geschichte sozusagen, wobei sie den Bogen sehr weit spannt und auch sehr viel Historisches damit einfließen lässt und auch Erfahrungen von anderen Menschen, anderen Betroffenen.
Ja,
und ganz cool für Kinder oder für Jugendliche habe ich jetzt auch neulich ein Buch entdeckt, das heißt Schattenspringer. Und da geht es auch um ein Mädchen, das Autismus hat. Die Autorin ist auch ich weiß nicht, ob sie Asperger oder ASS nennt, auf jeden Fall selbst betroffen. Und das ist so in Comic-Art, also so ein bisschen dargestellt, wie sie die Welt wahrnimmt. So wie anders und so. Und das ist, glaube ich, ganz schön gemacht, gerade für eben etwas ältere Kinder und Jugendliche. Ich glaube, so ab 10 oder 11 Jahren ist ganz gut geeignet.
Voll cool.
Und dann ist noch der Wunsch nach einer Folge über KPTBS und Grenzenbedürfnisse an der Arbeit wahren. Und da muss ich dich fragen, also PTBS kenne ich, posttraumatische Belastungsstörung. KPTBS kenne ich nicht.
Ist komplexe traumatische
Störung. Eine komplexe.
Störung. Genau. Und das ist irgendwie ganz interessant, weil wir haben ja eine Folge zur posttraumatischen Belastungsstörung gemacht. Und da sind wir meines Erachtens auch darauf eingegangen.
Ah.
Weil eine einfache posttraumatische Reaktion ist zum Beispiel, wenn man ein Ereignis hat. Also du hast so und so ein Leben, hast so einen Standard sozusagen, wo du sagst, hier bin ich sicher. Dann passiert aber ein Ereignis und du entwickelst diese Störung und dann verändert sich alles. Das ist ja nicht immer der Fall, sondern es gibt ja auch Menschen, die in so unsicheren Umfeldern aufwachsen, dass man sozusagen diesen sicheren Standard sich gar nicht bilden kann, sondern die haben nie Sicherheit erfahren, sondern sind immer in Umgebungen gewesen, in denen sie Traumata erlebt haben, einfach, und zwar sehr viele. Und dann spricht man immer von einer komplexen posttraumatischen Symptomatik, und eigentlich dachte ich, wir wären darauf eingegangen, aber diese Frage ist jetzt schon so oft gekommen.
Okay, vielleicht brauchen wir noch eine extra Folge.
Genau, dass ich denke, wir sollten da vielleicht doch nochmal extra drauf eingehen und vielleicht auch die Unterschiede nochmal besser rausarbeiten und besprechen, warum das so ist. Mhm. Vielleicht können wir das auch machen, wenn wir nochmal auch dissoziative Krampfanfälle haben wir auch bei der Folge zu dissoziativen Zuständen nicht behandelt. Und das müssten wir eigentlich auch nochmal extra machen. Und vielleicht fassen wir das dann so zusammen.
Du sagst immer wir.
Ja, sorry. Ich gucke dich auch an, weil in meinem Kopf machen das natürlich wir.
Oh.
Ja, dann mache ich das wohl alles. Oh. Ja, aber da könnte man sich zum Beispiel auch einen guten Experten einladen.
Du, es sei denn, den Hörerinnen und Hörern reicht es, wenn wir einmal im Jahr rauskommen, weil das würde ich schaffen.
Ja,
ich glaube aber nicht.
Ich glaube nicht. Genau, das ist ja auch unser Problem immer, ne? Dass man weiß, eigentlich, also wenn es noch nicht mal nach den Hörern geht, sondern nach dem Algorithmus, müssen wir ja wöchentlich ballern.
Das schaffen wir
genau,
auch nicht.
Aber wir sind hier nicht bei Funk oder haben hier irgendwie eine dicke Redaktion oder so. Oder machen es hauptberuflich allein schon.
Ja.
Das würde
ist
ja
nur
reichen.
Ein Hobby, Leute.
Ja, genau.
Beinahe, jedenfalls.
Ja, ich nenne es immer das teuerste Ehrenamt, was ich je hatte.
Genau. Wobei immer noch ab und zu Spenden eingehen und die auch fleißig
auch
natürlich
super.
Weiterhin hier dem Vereinszweck zugeführt werden und zum Beispiel Fachliteratur und Ähnliches finanzieren. Also ihr könnt auch weiterhin spenden und genau, ihr könnt natürlich aber auch erstmal abwarten, wie viel Vero so produziert, bevor ihr dann weiterhin euer Geld reinhaut.
Ja, wobei es ja auch vielleicht zusammenhängt.
Und nein, ja, aber gut, nee, ich meine auch die vergangenen Folgen können damit auch noch finanziert werden.
Ja.
Ja, ich danke dir sehr, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich vermisse euch jetzt schon ganz doll und gehe auf jeden Fall mit zwei weinenden Augen. Aber ja, ich wünsche euch sehr, dass ihr euch weiter von Vero so gut belehren lasst, wie wir es bisher getan haben, und wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören und sehen uns bald.
Bis ganz bald.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.